Ja, ich bin Bernhard Riemann, noch 29 Jahre alt und ich bin Multimedia-Reporter beim Spiegel.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Deutschen Reporterpreis für die beste Webreportage zusammen mit Amrei Kohn, die wir gleich noch in der Sendung hören werden. Sie ist unterwegs mit Katharina Lobenstein auf der Suche nach gutem Journalismus. Aber das habt ihr vielleicht gemeinsam, also nach gutem Journalismus, der bezahlbar ist und der sich auch durchsetzen wird. Die Webreportage prämiert ja eine Leistung, die, ich sag mal, abweicht von der herkömmlichen Art und Weise, mit Texten auf Print etwas plastisch werden zu lassen, ein besonders ungeheuerliches Thema auch zu entdecken. Was ist der Unterschied zu einer klassischen Reportage für dich jetzt erstmal als jemand, der ja so eine Reportage auch gedanklich vorbereiten muss?
Nun, einerseits ist der Unterschied riesig, einerseits ist er sehr klein. Riesig ist in dem Sinne, was man vor Ort dann schlussendlich macht. Also ich habe 2, manchmal 3 Kameras dabei, Aufnahmegeräte, ich arbeite mit Panoramafotos, ich muss natürlich hören, wie klingt das, wie sieht das aus. Also es ist ein sehr, gut, das macht ein Reporter auch, aber ich kann immer nur das erzählen, was vor Ort passiert. Das heißt, ich kann mir nichts im Kopf zusammenreimen, das ist vielleicht der Unterschied. Auf der anderen Seite ist es, würde ich sagen, ähnlich wie eine Geschichte aufzuschreiben. Die Struktur, die Art und Weise, dass man möglichst nah an Menschen herankommt, das ist eigentlich eine Art zu erzählen, die sich seit vielleicht schon 100, vielleicht mehr Jahren im Journalismus etabliert hat. Es geht es einfach nur darum, das zu übersetzen in die neue Zeit.
Wären wir mal ganz konkret mit der, die jetzt ausgezeichnet wurde mit der Reportage. Was hast du genau gemacht und was unterscheidet das von einem klassischen Text? Außer, ich meine, Fotos gibt es ja auch bei Reportagen. In der Regel vermeidet man sie, um das Kinogefühl im Kopf nicht zu sehr vielleicht schon vorzubelasten, damit sich also Fantasie besser entfalten kann. Aber ja, welchem Stoff bist du nachgegangen und wann hast du gesagt, das muss ich unbedingt jetzt mit dem Foto festhalten oder mit anderen Elementen?
Also der Stoff ist eigentlich auch ein sehr klassisches Reportagethema, nämlich Leute, Menschen, die unterdrückt werden und sich dagegen wehren. In dem Fall ist es ein Fußballteam in Südafrika, das erste lesbische Fußballteam Afrikas, das in den dunklen, armen Townships Johannesburgs zu Hause ist und wo das nicht okay ist, schwul zu sein oder in dem Fall lesbisch zu sein, sondern wo die um ihr Leben fürchten. Sie werden dort diskriminiert, das passiert an vielen Orten der Welt. Nur das Besondere da ist, dass es eine sehr perfide Art gibt, wie die Menschen dort denken, dass sie Lesben umpolen können, indem sie sie vergewaltigen. Das war ein Thema, auf das sind wir gestoßen im Zuge der Frauenfußball-WM. Da gab es ein paar Skandale mit Nigeria, dass die keine Lesben in ihrem Team haben wollten. Und da haben wir uns gedacht, jetzt gucken wir uns mal den Musterschüler Afrikas, nämlich Südafrika, an. Und was wir dann da gefunden haben, war erschütternd, war sehr berührend auch. Frauen, die sich damit nicht abfinden wollen, die dagegen kämpfen, aber gleichzeitig auch in einem wahnsinnigen Käfig wohnen. Das sind Frauen, die teilweise ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, die nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie Angst haben. Und das Ganze natürlich in einer der gefährlichsten Städte der Welt. Also die Recherche war an sich schwierig. Allerdings entlohnt das ganz oft, was man dann da zu sehen oder erlebt, entlohnt dann ein bisschen auch für das Risiko, weil wir haben da vielleicht die mutigsten Frauen kennengelernt, die ich bisher getroffen habe.
So, diese Geschichte hat man recherchiert, hat sie auch streckenweise selbst erleben können, Interviews geführt. Und was passiert danach, wenn man sie fürs Web in dieser Form aufbereitet, wie ihr es gemacht habt?
Ja, man hat erstmal einen Rucksack voller Dinge, ne? Und dann geht es darum, was macht man daraus? Wir haben natürlich mit vielen Opfern gesprochen. Wir haben auch auf der anderen Seite mit Männern gesprochen, die diese Ideologie verfolgen. Also die wirklich uns in die Kamera sagen, wenn meine Tochter lesbisch wäre, würde ich sie umbringen. Wir haben die unterschiedlichsten Orte, Tatorte. Und das muss man erstmal irgendwie ordnen. Und dann, wie in jeder geschriebenen Geschichte, lassen sich Geschichten schön an Orten erzählen. Und in unserem Fall war das eben, dass wir den Tatort sehr eindrücklich fanden, an dem Nokutula Radebe, eine der Spielerinnen, gefunden wurde, weil das wirklich so mitten in einem dieser armen Siedlungen ein heruntergekommenes, aufgelassenes Warenhaus war. Und die Polizei hat diese Crime Scene, diesen Tatort, nicht mal abgesperrt. Das heißt, diese Frauen werden nicht nur von Männern bedroht und von der Gesellschaft ausgeschlossen, sondern wenn sie ihre Fälle zur Anzeige bringen, dann untersucht die Polizei das oftmals nicht, weil die Polizei selber sehr homophob ist und ebenfalls in diesem Glauben ist. Das heißt, wir haben dann entschlossen, dass dieser Ort der richtige ist, um diese Geschichte zu erzählen. Und dann ging es wie von selber. Dann haben wir versucht, mögliche Ausgänge aus diesem Ort in verschiedene Felder der Geschichte zu legen und haben das dann so gestaltet, dass es eigentlich ein neues einem Konzept folgt, das nennt man Non-Linearität, Non-Linear Storytelling. Das heißt, wir geben den Weg jetzt erstmal nicht vor, sondern wir geben vor Möglichkeiten. Und der Leser, in dem Fall vielleicht besser User genannt, Leser, kann sich dann ähnlich wie in einem Computerspiel selber ein bisschen diese Geschichte erarbeiten, allerdings immer mit geführt, also er wird immer von einem Reporter an der Hand in die Geschichte genommen.
Ist das möglicherweise das, was Kurt Schnippen in den Eingangsworten sagte, der Weg in die richtige Richtung, mit dem Printsterben auf einer sehr besonderen Art und Weise produktiv umzugehen, dass man also überlegt, ob die einfache Reportage, die einfache Story linear in der Zeitung erzählt und abgedruckt, eine neue Entsprechung braucht für die verschiedenen neuen Geräte, die es ja gibt, ob das der Tablet-PC ist oder ob das das Smartphone ist oder vielleicht auch ganz der herkömmliche Computer, der mit dem Second Screen und dem Fernseher zusammen verschmilzt. Ist das möglicherweise auch das, was wovon Matthias von Blumenkron spricht, dass die Aufmerksamkeit, die von diesen Geräten derart abgezogen wird, eine Herausforderung sein muss, auch für die, die sich heute noch Printjournalisten nennen?
Ja, also ich würde niemals sagen, dass so etwas die Reportage, die geschriebene Reportage ersetzen soll. Ich würde eher so weit gehen, dass ich sage, solche Dinge können die geschriebene Reportage retten. Ich bin ein großer Fan der geschriebenen Reportage. Allerdings ist das nicht mein Metier, wie ich die Geschichten erzähle, sondern ich bin in einer vielleicht ganz komfortablen Lage beim Spiegel, weil die haben entschlossen vor 2,5 Jahren, wir machen nicht nur so ein bisschen den Anschein von Multimedia-Journalismus, sondern wir meinen es ernst. Und die haben eine Redaktion gegründet. Wir haben die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Budgets wie Printjournalisten und können dementsprechend halt auch Multimedia-Journalismus vielleicht auf einem Niveau machen, wie er in Deutschland nur selten passiert. Das ist sicher ein Aspekt, warum wir da vielleicht ein bisschen eigene Wege gehen oder Wege gehen können. Es geht aber nicht darum, die geschriebene Reportage zu ersetzen. Es geht halt darum, wie Sie richtig gesagt haben, ein zeitgemäßes Erzählen zu finden. Und bei Tablets ist einfach, oder bei iPhones, bei Smartphones mit Touchscreen, da ist das Essentielle dieser Dinge ist, man kann da reingreifen. Man kann die angreifen, man kann da rumwischen. Es ist kein passives Medium wie ein Fernseher, wo man sich berieseln lässt, sondern man ist gewohnt, sich mit diesem Ding irgendwie zu beschäftigen und zu interagieren. Und dann ist es sicher nicht die richtige oder nicht die endgültige Lösung, auf diesem Ding einfach Filme abzuspielen oder Fernsehreportagen, weil das dem Medium nicht gerecht wird, sondern wir müssen mit der Veränderung, die Veränderung als Chance begreifen und auf eine Art den Leser ermächtigen und ihn auch ernst nehmen in seinem Bedürfnis, sich nicht alles erzählen zu lassen, sondern Dinge selber herauszufinden. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, der hinter diesen Projekten oder Versuchen, wie ich sie lieber nenne, steckt. Ja.
Das bedeutet aber auch, dass man als Journalist eben nicht nur gut formulieren können muss. Fotografieren, okay, das kann man immer noch verstehen, dass man das vielleicht dann auch in dieser Kombination miteinander vereinigen muss, wenn man nicht wie Amrei zum Beispiel eine gute Fotografin auch zur Seite hat oder es sich selbst dann auch beibringt, also sich nicht nur als Wortjournalist versteht. Aber dann kommt auch noch etwas dazu. Man muss also auch vielleicht dann so etwas sein wie Programmierer oder ist das dann vielleicht dann nicht mehr so wichtig, weil man dann Experten im Nachhinein informieren kann und denen sagt, so wie im Layouter in der Zeitung, pass auf, ich will das so, so und so haben und dann geht das schon irgendwie.
Es gibt da sicher nicht den Königsweg, vor allem ist das ja alles noch in der Schwebe, es ist alles noch im Entstehen. Ich kann nur sagen, wie wir arbeiten. Ich kann nicht programmieren, ich verstehe allerdings HTML, ich verstehe Java, ich verstehe, was ein Programmierer macht, welche Möglichkeiten er hat. Ich kann allerdings selber keine einzige Zeile Code schreiben. Was nicht heißt, dass ich mich nicht damit beschäftigt hätte. Genauso geht es mir mit Grafiken, mit visuellen Umsetzungen. Ich verstehe, was die Grafikerin macht. Also, um es abzukürzen, es ist eine Teamarbeit. Und Vielleicht laufen dann bisher bei diesen Projekten die Fäden bei mir zusammen, aber das ist eher so ein, dass jeder diese Geschichte, die nicht von Gott gewollt ist, ich glaube mit ungefähr 6 oder 7 Leuten schlussendlich entstanden, und da arbeitet jeder total frei in seinem Bereich. Allerdings natürlich ist es nur mein Job, die Geschichte zu erzählen. Also mein Job ist es dann auch, den roten Faden zu legen. In dem Fall habe ich fotografiert, gefilmt und geschnitten, muss aber nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn vielleicht die Budgets wachsen oder wenn sowas als ernsthafte Form sich mehr etabliert, dass es ja durchaus auch den Job des reinen visuellen, multimedialen Geschichtenerzählers geben kann. So ähnlich wie ein Regisseur oder ein Art Director bei Computerspielen, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Weil alleine ist man, glaube ich, irgendwann dann verloren. Also das sind schon Ausmaße, die ich persönlich lieber in die Hand von Fachmännern legen. Also klar, man kann sich selber Programmieren beibringen, man kann sich selber Fotografieren beibringen, dann kann man auch noch selber filmen, dann kann man natürlich auch noch, vielleicht kann man auch noch selber die Werbekunden akquirieren. Irgendwann leidet das Produkt, und ich glaube, es leidet schon von Anbeginn an. Also das ist definitiv von mir, von meiner Seite ein Plädoyer für Spezialisierung, für sich nicht mit allem zu beschäftigen, sondern mit etwas. Wenn ein Journalist denkt, er ist nicht mehr zeitgemäß, dann nicht alles beginnen, sondern vielleicht sich mal ein bisschen mit, sagen wir, HTML-Programmierung oder Excel-Tabellen. Es gibt einfach mit einem kleinen Bereich zu beschäftigen, der ihm liegt. Also das heißt nicht, dass jeder Journalist in 5 Jahren Filme drehen können muss. Das halte ich für Quatsch.
Wo kann man die Webreportage nachsehen und hören?
Nun, sie ist im Spiegel erschienen. Sie ist programmiert mit den ganzen Einschränkungen und das Apple-System, die Programmierumgebung bietet. Deswegen ist sie nur auf Apple-Geräten abrufbar, deswegen ist sie auch nur hinter der Paywall zu sehen. Das ist durchaus auch Konzept. Und zwar nur, indem man den, also man kann das Ding de facto nur sehen, wenn man den Spiegel kauft. Das ist Konzept, und das ist auch Teil, finde ich, der Stärke dieser Geschichten. News-Aggregatoren oder Suchmaschinen wie Google, wo jetzt gerade eine Debatte schwelt in Deutschland, die können diese Geschichten nicht so leicht ihr eigen machen. Also diese Art von Geschichten kann man nicht wie Texte oder Filme einfach auf seine eigene Seite stellen und sagen, guck mal, sondern ich persönlich glaube daran, dass diese Geschichten eben ein Alleinstellungsmerkmal irgendwann mal, vielleicht jetzt schon für den Spiegel sind, irgendwann vielleicht auch für mehrere Medien sein kann, zu sagen, Leute, guck mal, das kriegt ihr nicht frei im Web, sondern diese liebevoll ausufernd, ausführlich erzählte Geschichten, das kriegt man nur, wenn man dafür Geld bezahlt. Und es wäre auch technisch ziemlich aufwendig, das ins Web zu übersetzen. Deswegen haben wir eine abgefilmte Version auf Vimeo hochgeladen, wo man im Prinzip die Geschichte erzählt bekommt, aber man kann halt nicht interagieren, weil das ist doch etwas, das nur auf dem iPad wirkt und deswegen auch nur auf dem iPad stattfinden soll.